Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ihr hört jetzt gleich einen Live-Podcast von unserem Healthcare Meetup in Stuttgart, das wir zusammen mit der Nürnberg Messe veranstaltet haben. Ja, und dort dreht sich alles ums Thema Medizintechnik. Wir haben da mit dem Dr. Markus Jenke, mit der Jessica Neder und mit dem Tobias Dietz gesprochen, beziehungsweise Matthias hat mit ihnen gesprochen. Ja, und wenn ihr euch für das Medizintechnik-Thema auch intensiver interessiert, dann solltet ihr unbedingt die MedTech Live 2026 auf dem Schirm haben. Sie findet 5. bis 7. Mai in Stuttgart statt und natürlich ist auch für Medizintechnik-Startups einiges geboten. Ihr findet wie immer alle Links in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Live-Podcast.
Herzlich willkommen zum Live-Podcast und Rocketing Healthcare, Thema Medizintechnik der Zukunft. Und ja, ich habe drei Gäste da, ihr stellt euch gleich selber vor, aber wir starten mal mit einer sehr provokanten Frage. Wie sieht die Medizintechnik 2030 aus?
Ich bin mir sicher, dass da noch ganz viel passieren wird. Ich denke, dass in der schnelllebigen Zeit, die wir jetzt haben, mit Sicherheit noch einiges passiert und es mit Sicherheit auch eine bessere Branche ist als die Automobilbranche im Moment. Ich denke mal, dass es ziemlich sicher ist, dass da die Wirtschaft eher nach oben geht oder die ganzen Aufträge auf jeden Fall nach oben gehen, weil es doch was ganz anderes ist als und nicht so abhängig ist von irgendeinem speziellen Part. Das ist ja viel weiter gefächert, die Medizintechnik. Und Medizin braucht man, glaube ich, immer. Das wissen wir, denke ich, alle.
Dann würde ich übernehmen, genau. Ich würde mir natürlich wünschen, als Messeveranstalter ist es immer spannend, wenn man durch die Halle geht und besonders, wenn man über die Startup-Area geht und das dann so ein bisschen damit vergleicht, was man dann im Privaten, in der Klinik, beim Arzt oder sonst irgendwo erlebt, dann ist das natürlich immer so ein bisschen, das sind zwei Welten. Also beim Arzt hat man dann immer noch dieses Gefaxte teilweise oder eben CD-ROMs, CDs, dass da eben Daten noch sehr altertümlich, sage ich mal, transportiert werden. Und auf so einer Startup-Area gehe ich dann durch, schaue mir das an, was machen die Kunden? Wahnsinn! Also teilweise wirklich tolle Lösungen, tolle Ideen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass ich, wenn ich das nächste Mal in ein Krankenhaus oder in eine Klinik gehe, das ein oder andere dann schon sehe, was man auch wirklich umgesetzt hat. Und dass sich das ein Stück weit ja, verschnellert, ist natürlich jetzt naiver Wunsch, aber ich wünsche es mir einfach mal.
Das ist sehr schön. Da knüpfe ich auch gerne an, denn ich sehe auch Medizintechnik 2030 genau unter dem Aspekt, dass mehr Klarheit und mehr Transparenz in die ganze Branche auch kommt und vor allem auch Ärzte und Patienten später auch einfach auf einer Wellenlänge dadurch arbeiten können und Entscheidungen treffen können. Und das auch noch unter dem Kontext, dass es international immer wichtiger wird und immer vernetzter wird. Und darauf freue ich mich eigentlich, weil es mehr Klarheit und auch mehr Aufklärung und mehr Möglichkeiten dadurch gibt für uns alle.
Ja, also erstmal vielen Dank für eure Einschätzung, sodass jetzt jeder ein Bild hat, wer jetzt hier welche Meinung kundgetan hat. Stellt euch einfach mal kurz vor von außen. Tobias, fang du mal bitte einfach an.
Mein Name ist Tobias Dietz. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig im Bereich Silikon-Formteileherstellung. Macht das nur ein kleiner Bereich ist bei mir Medizintechnik. Ich habe dann noch viele andere Produkte in Lebensmittel, Industrie, Abdeckelemente, Hygieneartikel, also ganz weit gefächert. Und ja, habe in den 11 Jahren natürlich auch sehr vieles erlebt. Von ganz, ganz unten bis ja, jetzt eben raus aus den wirtschaftlichen Schwierigkeiten raus. Kann da auf jeden Fall, wenn jemand Fragen hat, auch einige Dinge erzählen, die man besser nicht macht oder die man besser machen kann. Genau.
Ja, auch das passt ja wunderbar zum Thema Startups, ne?
Genau.
Fail und wieder aufstehen. Genau.
Ja. Genau.
Genau. Genau. Dann mache ich direkt weiter. Jessica Nita ist mein Name. Ich bin bei der Nürnberg Messe. Ja, im Fachbereich Medizintechnik quasi. Also wir sind nach Themen aufgeteilt und da haben wir die MedTech Live in Stuttgart alle 2 Jahre, immer ungefähr Anfang Mai. Und genau, da geht es eben auch um Startups und deswegen sind wir heute da. Soll ich noch ein bisschen mehr?
Nö. Alles gut, wunderbar.
Mein Name ist Markus Jenke, ich bin Usability-Ingenieur und ich trete jeden Tag dafür an, dass ich Produkte ein bisschen gebrauchsfreundlicher mache, leichter zu bedienen. und dadurch auch den Anwendern später mögliche, in den Kliniken auch ja, ein bisschen mehr Sinn bei ihrer Arbeit zu erleben, erfahren und ein bisschen Freude vielleicht dabei zu genießen. Und um das irgendwie umzusetzen, habe ich eine Firma gegründet hier in Stuttgart, Using, und wir betreiben genau das, dass wir Medizinprodukte zum Thema Usability Engineering weiterentwickeln, Hersteller darin beraten, betreuen, diese Produkte gebrauchstauglicher zu gestalten. Und um sowas umzusetzen, haben wir sowas wie so ein kleines Labor, wo wir auch Usability-Tests durchführen, Anwender, Ärzte, Patienten mit in diese Produktentwicklung mit integrieren, um genau das zu machen und zu ermöglichen.
Gut. Also erstmal danke für den Überblick, für den Einblick in eure unterschiedlichen Tätigkeiten. Und jetzt geht es ja so ein bisschen um das Thema Innovation in der Medizintechnik, um die Zukunft. Und jetzt habt ihr ganz verschiedene Blickwinkel und Herausforderungen auch, kommen wir auch noch später dazu. Ne, da könnte man wahrscheinlich zwei Abende mitfüllen mit den Herausforderungen und der Regulatorik. Wenn ihr jetzt aber so ein bisschen gerade nochmal auf diese Zukunftsfrage vom Eingang zurückgeht, gibt es irgendwie ein, zwei Themen, wo ihr sagt, die werden jetzt, man redet ja zum Beispiel nur KI, ich will jetzt da nichts in den Mund legen, aber gibt es ein, zwei Themen, wo ihr sagt, das sind so die Gamechanger oder Trend für die nächsten eben 3, 4, 5 Jahre, die elementar sind? Und wenn ja, vielleicht gleich eine zweite Frage dahinter, gibt es das irgendwo schon, wo ihr seht, das ist messbar? Weil Jessica hat es angesprochen, man ist beim Arzt, ja, faxen sie uns mal irgendwelche Arztberichte über von digitalen Lösungen, ganz zu schweigen, und die Medizinprodukte dahinter, gibt es da auch, wo ihr sagt, also irgendein Thema, was das vielleicht wirklich beschleunigt, außer KI? Tobias, direkt mal an dich gefragt.
Also ich spreche eben über meinen Bereich, also über den Silikonbereich. Ja. Und da ist definitiv ein Part natürlich, 3D-Druck. Hört man ja überall, 3D-Druck gibt es an vielen Kunststoffen oder auch Metall und so weiter. Aber im Silikon gibt es da bis jetzt nur bedingt Brauchbares auf dem Markt. Ich bin in dem Bereich Silikon-3D-Druck weltweit der einzige Dienstleister, den es gibt, weil einfach der Prozess so schwierig ist, dass es überhaupt geht. Und auch ich habe da meine Herausforderungen, um gute Produkte hinzubekommen. Und da gibt es auf jeden Fall schon Forschungen. Wir sind an der Entwicklung von einem eigenen Drucker, um das einfach zu beschleunigen, zu verbessern, Prozess zu verbessern. Und bin da eben auch inzwischen deutschlandweit, also bis Uni Hamburg, überall, wo es was mit Silikon-3D-Druck zu tun hat, habe ich die Finger irgendwo drin. Weil ich denke, das ist die Zukunft. Also ich muss irgendwie versuchen, neue Produkte so schnell wie möglich zu realisieren. Und im Silikonbereich kostet ein Werkzeug gleich mal 50 bis 100 oder mehr, 1000 Euro. Und dann wird es ganz schwierig zu sagen, ich mache da mal 10 Versuche, weil es ist einfach zu teuer. Und da denke ich mal, dass da auf jeden Fall die Zukunft im 3D-Druck auf jeden Fall da ist. Und ich weiß auch, habe auch ein paar Musterteile dabei, um das zu zeigen, einfach mal von Medizinprodukten, wo ich, was habe ich schon im 3D-Druck ausprobiert, um einfach mal einen Test zu machen und dann eben in der Serie gespritzt.
Jessica, wie ist dein Blick von ganz aus, also von einer ganz anderen Warte?
Mal wieder ganz anders. Nee, ich würde mir da natürlich auch hoffen, dass wir nicht nur die KI denken lassen, sondern dass wir auch miteinander Netzwerk aufbauen. Also nicht nur natürlich auch der deutsche Markt, aber eben auch Europa für sich eine gute Lösung findet, dann einen guten Zusammenhalt vielleicht auch findet, auch länderübergreifend gut zusammenzuarbeiten. Jetzt klar im Startup-Bereich, dass man sagt, okay, man hat da vielleicht auch Hubs, wo es gründen ein Stück weit einfacher ist, sei es jetzt Regularien in der Gründung, einfach so ein bisschen Nester schaffen, wo sowas einfacher möglich ist. Und aber auch das Netzwerken zwischen Startups, Mittelstand oder eben dann auch zwischen den größeren Firmen und den Startups, wenn das gewünscht ist, fände ich super cool. Also wenn das einfach auch ein bisschen mit Leben und nicht nur mit KI nach vorne getragen werden kann und eben Menschen miteinander sprechen. Aber okay. Ja.
Das ist sehr schön. Und ich hatte es auch schon eingangs erwähnt gehabt, ich sehe das auch sehr ähnlich, weil ich diese Verbindung, wenn man so von dem klassischen Usability Engineer denkt, dann denkt man immer an den Arzt, der gerade irgendwie an der Herz-Lungen-Maschine irgendwie mit operiert und dabei ist an der Stelle, sondern es geht auch in Zukunft immer mehr darum, dass Patienten auch immer mehr in die Nutzung quasi von Medizinprodukten mit involviert werden, einfach aufgrund des Fachkräftemangels, was wir auch erleben, und diese Verbindung quasi mehr und mehr entsteht. Und das ist was man durch KI denken und weiterentwickeln kann, aber ich sehe vor allem diesen Aspekt, dass man diese wichtige Nutzergruppe, die immer mehr dazukommt, ja, wer diese Geräte entwickelt und was er auch für eine Vorerfahrung, Vorkenntnisse braucht, das mitzudenken an der Stelle, das wird mit eins der entscheidenden Punkte sein, um diese Produkte weiterhin, ich sag mal, konkurrenzfähig und auch auf dem Markt etablieren zu können. Ja.
Spannender Punkt, wie schätzt ihr das dann ein? Oder Markus, greifen wir das mal auf, wie schätzt du das dann ein gerade? Ist die Innovationsfreudigkeit da, ist die Bereitschaft auch da, sich zu verändern? Oder erlebst du eher im täglichen Doing noch sehr viel Ablehnung, sehr viel Vorbehalte? Weil auch das Thema, du hast gerade so im Nebensatz gesagt, so ein bisschen raus aus dem Medizintechnikbereich, mehr Patienten Hoheit geben, also Patienten mit ihrer Gesundheitskompetenz stärken, nennen wir es mal so. Da haben ja viele auch ein bisschen Angst davor, dass sie ihre Kompetenz abgeben müssen. Mhm. Also da ist die Frage, wie ist da die Bereitschaft? Was erlebst du da tagtäglich?
Also ich erlebe, dass da ein klarer Trend da ist, ja, das auch in diese Richtung zu bringen. Nur ich merke auch dort, dass es erfordert ein bisschen auch ein Umdenken, was die Hersteller und auch die Entwickler angeht. Nicht nur klassisch aus diesem Ingenieurs- und Fachkraftgedanken quasi rauszuentwickeln, sondern auch stark auf den Nutzer und den tatsächlichen Anwender einzugehen, der vielleicht einen ganz anderen Hintergrund auch nachher hat. Und das quasi auch mit in diese frühe Betrachtung von, wie konzeptioniere ich ein Produkt, für wen ist das überhaupt zu gestalten, wo benutzt er das, das auch nochmal quasi diese Grenzen neu aufzumachen, um ein bisschen wegzukommen von dem, ich sag mal, ganz starren, typisch plakativen OP-Szenario, was ich jetzt mal so hinstellen würde.
Okay. Also, Tobias, gibt es bei dir irgendwie ein vergleichbares Thema oder sagst du, da bist du so standalone mit der Produktion und dann sind es eher andere Themen?
Also grundsätzlich ist bei mir natürlich das Thema als Kleinunternehmen mit den ganzen Zertifizierungen. Brauchen wir gar nicht drüber reden, also die ganzen ISO 13485 und so weiter. Als Kleinunternehmen mit drei, bald vier Mitarbeitern brauche ich da nicht drüber nachdenken, so eine Zertifizierung bei mir überhaupt ins Haus zu holen. Da muss man dann eben schauen, wie kann ich zusammenarbeiten mit Unternehmen, die das haben. Welche Regularien muss ich beachten? Was muss ich eben dokumentieren, dass nachher alles eben trotz allem der Gesamtnorm entspricht, aber ich eben nicht im Jahr, keine Ahnung, zigtausende an Euro bezahlen muss, nur dass ich dieses Zertifikat habe. Also das ist schon so eine Schwierigkeit, die man da hat. Aber durch das, dass ich eben besonders im Silikon-3D-Druck eben alleine bin auf dem Markt, gibt es da eben auch Dinge, die man eben für Tests zum Beispiel nutzen kann, aber ich dann eben am Ende das Serienprodukt, das wirklich dann eingesetzt wird, eben nicht realisieren kann. Und dann braucht man eben einen Partner, der das dann realisiert.
Okay. Da vielleicht auch nochmal die Nachfrage, so generell, wenn man Medizinprodukte herstellt, meistens denkt man an Kliniken, an Pflegeeinrichtungen, an verschiedene Häuser. Stellt ja aber trotzdem auch den Trend so ein bisschen fest, dass sich diese Medizinprodukte, und es gibt ja einige stärker auch in diesem Homecare, im privaten Umfeld genutzt wird, weil wir haben ja immer das Thema mit der Pflege, auch mit dem Thema Fachkräfte, also es spielt ja alles ineinander am Ende des Tages, aber dass dann immer mehr Lösungen auch kommen und Produkte, die zu Hause angewendet werden können von, ich nenne es mal Laien, Angehörigen zum Beispiel, gibt es da auch einen Trend in dem Bereich?
Also da bin ich zu wenig drin in dem Thema, aber ich weiß natürlich, dass zum Beispiel in Prothetik oder sowas, was ja auf der Haut ist zum Beispiel, da sind die Regularien zum Beispiel noch nicht ganz so streng, weil es eben auf der Haut ist. Und da muss man sich eben definitiv, bevor man denkt, man hat da eine tolle Idee, bringt es auf den Markt und dann sagt, ja gut, ich habe jetzt die ganzen Zertifizierungen gar nicht, ich darf es gar nicht und am Ende unter Umständen sogar noch mit irgendwelchen Klagen am Halsende. Da muss man dann schon wissen, was man tut und braucht da auf jeden Fall eine Beratung in dem Bereich.
Jessica, stellt ihr das vielleicht fest bei der Messe jetzt, so im Hinblick auf die MedTech Live 26? Gibt es da irgendwie einen Trend von Themen, irgendwie, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt vielleicht mehr wie in den letzten Jahren? Ist sowas feststellbar?
Ja, schwierig. Also wir haben natürlich da verschiedene Partner an der Hand. Wir haben einen Fachbeirat, der uns auch wirklich inhaltlich unterstützt, die Messe zu konzipieren. Da sind natürlich Dauerbrenner dabei, sowas wie wir brauchen mehr Automatisierung im Herstellungsprozess, einfach eben Fachkräftemangel oder eben auch Effizienz im Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir haben aber auch immer wieder Nachhaltigkeit. Da ist dann immer wieder die Frage, jetzt hin zu so Kunststoffthemen haben wir da jetzt ein, zwei spannende Geschichten, eben auch mit der Allianz für Nachhaltigkeit, die dann auch auf der MedTech Live ein großes Panel halten wird. Weil es ja auch immer so ein Thema ist, klar, wir wollen nachhaltig werden, aber inwiefern macht es Sinn, beziehungsweise inwiefern können wir das im Klinikalltag eigentlich auch wirklich abbilden, weil es muss ja auch eingesetzt werden und dann auch tatsächlich rentabel sein. Und ansonsten sind natürlich immer wieder Digitalisierungsthemen dabei, also jetzt KI, Smart Health und ja, auch immer mehr Simulationsthemen, wo man dann eben entweder Produkte schon so weit simuliert oder sogar ganze Krankenhäuser und dann da einfach mal out of the box denkt und komplett wild, was ich immer ganz spannend und ganz cool finde. Aber da sind wir dann wieder bei dem Thema, wo ich mich oft frage, wie lange dauert das denn noch, bis wir das tatsächlich dann mal auf die Straße beziehungsweise ins Krankenhaus bekommen? Ist immer cool, wenn man sich das so anguckt als Messeveranstalter, was dann da gerade so abgeht, was es so für Themen gibt. Aber jetzt so, dass man sagt, es ist jetzt ein Trend, ist natürlich die MDR auch immer und immer wieder da. Das ist auch aber seit Jahren so und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre, ich weiß es nicht, wahrscheinlich so bleiben. Ja, das sind immer so dieser bunte Blumenstrauß, der uns immer überreicht wird. Und dann versuchen wir da draußen ein Rahmenprogramm zu bauen, dass das auch alles sinnig ist und wir das auch so gut wie möglich abbilden können dann.
Gut, bevor wir nochmal ein bisschen tiefer in die Regulation gehen, Markus, noch die Frage, du bist ja mit UX und im Digital Health Bereich, ist das ein Riesenthema? Da höre ich immer UX, benutzerfreundlich. Wie ist jetzt dein Blick, so ein bisschen ähnlich wie bei Tobias die Frage, es gibt ja inzwischen viele Medizinprodukte, die auch Devices programmiert haben. Also gibt es da auch Unterschiede zum normalen Digital Health Markt oder merkst du auch, dass da so eine Überlappung stattfindet? Also dass viele Devices, Apps inzwischen mit Medizinprodukten interagieren, die Daten auch speichern und so weiter. Oder ist das immer noch so ein, also die Frage ist wirklich, verschwimmt das gerade so ein bisschen? Also aus meiner Warte würde ich sagen, es geht ein bisschen zusammen, aber da bin ich noch zu weit weg.
Verstehe. Ja, das ist natürlich wirklich spannend und man kriegt da schon auch Trends mit in dem Bereich, also gerade auch, wo, wie man so klassisch sagt, so Homecare-Produkte auch den Weg versuchen zu gehen, sagen wir mal, für Medizinprodukte Zulassung quasi auch diese zu erlangen und auch da quasi Mehrwert zu stiften. Das hat zum einen vielleicht auch finanzielle Gründe, weil die Krankenkassen dann ganz plakativ auch gewisse Kosten danach übernehmen können, dadurch die Produkte zugänglicher werden für den Endanwender an der Stelle. Aber es ist natürlich schon auch ein Feld, was man merkt, dass es ist nicht ganz so schnell. Ja? Die Hindernisse und die Hürden in der Regulatorik sind da und auch vor allem im Blick auf die Unsicherheit, vielleicht auch die gerade solche Unternehmen haben, die diesen Weg einschlagen wollen und dort sich weiter vernetzen wollen. Und da hilft natürlich auch Veranstaltungen hier im Kleinen, aber vor allem einfach grundsätzlich diese Aufklärung, die Kommunikation, wie man sowas wie dieses große Wort, dieser MDR, auch wirklich handhabbar bekommt.
Wenn du das gerade ansprichst, was sind da so, gerade aus deiner Erfahrung, wirklich so die drängendsten Probleme, die dir immer wieder für die Füße fallen? Oder gibt es dann auch Lösungsansätze schon dafür?
Ja, Lösungsansätze gibt es wahrscheinlich immer, ist die Frage, zu welcher Zeit man sie dann einschlagen möchte an der Stelle. Also das Drängendste, was wir da immer merken bei sowas, ist gerade, dass Hersteller oder junge Unternehmen, die so ein Produkt, so eine Idee haben, die auch schon fertig haben, vielleicht schon auch am Markt haben, dann auf einmal feststellen oder diesen Weg gehen und feststellen, sie haben sich halt noch nicht damit auseinandergesetzt und es fehlt jegliche Form von Dokumentation darüber. Es gibt noch keinen Prozess, den sie irgendwie mal verfolgt haben. Und es fehlen vielleicht wichtige Meilensteine quasi auf dem Weg, um einfach diese Zulassung zu schnell umzusetzen. Und dann passiert so dieses ganz Klassische, wir hatten uns vorher schon einmal kurz hier mit einer Dame aus dem Publikum ausgetauscht, dann passiert das ganz Klassische, dass man halt im Nachhinein anfängt, das nachzuziehen. Und das ist eigentlich nicht der Ansatz, den wir vertreten, wo man sagt, das ist so der beste Fall, wie man Usability Engineering denkt bei diesen Produkten. Aber es ist der notwendige Fall, der auch manchmal stattfindet und damit muss man sich auch in der Realität auseinandersetzen.
Tobias, sieht man jetzt nicht, aber du nickst vielleicht. Also, du unterstützt das.
Ja.
Insoweit ich kann, also vielleicht willst du da auch noch deinen eigenen Blick drauf geben, aber was wir sagen können aus dem Podcast raus, wir hören das immer wieder und da ist eigentlich egal, es ist Medizintechnik, es ist Digital Health. Im Vorfeld beschäftige ich mich mit der Regulation, hol dir die richtigen Leute, spart am Ende viel Zeit und viel Geld auch. Ne? Das ist auch so ein Thema. Also, wie ist dein Blick eben von der anderen Seite?
Genau, noch? Also grundsätzlich in der Produktion geht es ja ums Gleiche. Wenn ich dann ein ganz tolles Design habe, oft geht es ja, heute geht ja vieles ums Design, wenn ich es dann am Ende aber nicht produzieren kann oder nur sehr aufwendig produzieren kann, dann kann ich es gleich in die Tonne treten, weil es einfach keinen Sinn mehr macht. oder das Umkonstruieren, oder ich fange nochmal von vorne an, weil das Umkonstruieren am Ende, um es günstiger produzieren zu können, so viel Aufwand wäre, dass ich es eigentlich zumindest oft Gehäuse und so weiter wieder von vorne anfangen kann. Und das wäre natürlich schade, wenn ich schon vor so viel Zeit und Nerven und überhaupt in das Design gesteckt habe und am Ende kann ich es nicht produzieren. Also da ist oft einfach gut, wenn man einen Unternehmer hat, irgendein Unternehmen oder irgendeinen schon erfahrenen Konstrukteur hat, der dann eben sagt, okay, ich unterstütze da, ich schaue mir es mal an. Und dann kann man schon sagen, wenn man an der oder einer anderen Stelle eben eine Kleinigkeit ändert und es schon am Anfang macht, ist es definitiv einfacher als dann am Ende mit viel Aufwand.
Ist aber ein gutes Stichwort. Gibt es vielleicht jetzt gerade auch hier ins Publikum so diesen einen Tipp aus deiner langjährigen Erfahrung? Wie schaffe ich das Design und die Qualität hochzuhalten, ohne die Lösung, die Innovation dahinter zu zerstören oder komplett aufzugeben? Gibt es da irgendwie so einen Ansatz?
Also so eine
Zauberformel.
Wunderbar. Sonst würde ich hier stehen, sondern genau, würde es genau, irgendwo genau. Das verkaufen.
Ja. Aber grundsätzlich ist natürlich so, ich schon am Anfang, im Idealfall schon, wenn ich die Idee habe, ohne Handskizze habe, im Idealfall, bevor ich mich da zu Tode arbeite an CAD, gleich da schon jemand mit reinnehmen, der Erfahrung hat, ob es jetzt ein Kunststoffteil ist, ein Frästeil, was auch immer, dass man einfach gleich sagt, okay, ich schaue mir das an, ich schaue mal drüber, macht so Sinn und wir konstruieren es gemeinsam. Weil ich denke mal, am Ende hat jeder was davon, wenn man eine tolle Idee hat und kann sie nicht auf den Markt bringen, weil man eben gerade da schon in der Herstellkosten schon so rausschießt über alles, dann wird es eben schwierig.
Ja. Genau. Markus, hast du da auch nochmal einen anderen Blick drauf? Aber die Thematik ist ja wahrscheinlich die gleiche, also inhaltlich.
Ich weiß gar nicht, ob es ein anderer Blick ist, aber ich würde da eigentlich fast den Schulterschluss da auch so sehen. Also auch bei uns ist es so, wir merken das immer wieder, es ist ganz wichtig, am Anfang dort anzufangen, dass wir zu fragen, was ist überhaupt der Zweck, den dieses, ob jetzt ein Bauteil, ein Produkt, ein ganzes System erfüllen muss, dass man diese Frage für sich auch erstmal beantworten muss. Kontext bei uns natürlich sehr stark auf den Nutzen, den Gebrauch des Produkts, ja, was ist der Zweck, welche Aufgaben soll der Anwender damit erfüllen, aber daraus leitet sich auch sehr klar ab, welche Anforderungen stehen denn auch nachher im Raum und welche sind sozusagen verpflichtend, um diesen Zweck auch sinnig zu erfüllen, ja. Und was ist vielleicht etwas, was weggelassen werden kann an der Stelle oder vielleicht dann genau diese Hürde, die dann durch so eine Komplexität auch entsteht, dann nachher auch reduzieren kann.
Wenn man das jetzt umdreht, wenn ihr jetzt als Dienstleister angefragt werdet, was sind so die, also ist das der häufigste Fehler, was die Teams euch, wenn sie euch anfragen, seht ihr einen Fehler, seht ihr zwei Fehler oder gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, wenn das jetzt jemand auch hört im Podcast später, nicht nur hier, da können wir uns nachher hier direkt austauschen, aber wenn das jemand hört, achtet darauf, bevor ihr zum Beispiel jetzt mit dir, Tobias, oder mit dir, Markus, Kontakt aufnehmt.
Also grundsätzlich denke ich mal, es macht auf jeden Fall Sinn, recht früh schon zu reagieren einfach, weil je später ich den Fehler feststelle, also das ist für mich das, was der größte Fehler ist, grundsätzlich mal. Zu spät die Fragen stellen, zu spät jemanden ins Boot holen, dann habe ich eigentlich schon viel mehr Schwierigkeiten. Aber wenn ich es früh schon mache und früh gleich wirklich in Kontakt trete, weil so reiht sich das dann ja. Wenn ein Fehler, ich glaube, dass es beim Testen, beim Prüfen dann genauso wird, oft ist ja nicht nur ein Fehler, der falsch gemacht wird, sondern meistens reiht sich das ja, sind ja oft, das ist ja eine Kettenreaktion oft.
Markus?
Ja, ich finde, es geht vor allem darum, dass man sich am Anfang nochmal klar wird, was man überhaupt mit, wie gesagt, wie das Produkt eingesetzt werden soll, welche Lösungen man auch quasi anbieten soll und was der, wie man so schön sagt, ich versuche immer zu wenig englische Worte zu benutzen, wie es geht. In dem Bereich ist immer schwierig, wenn man sich auch den Alltag in der Medizinproduktentwicklung anguckt, aber wenn es um diesen Intended Use geht. Ja, und damit quasi auch die Beschreibung quasi des Nutzungskontextes. Ja, welche Anwender wollen dieses Produkt überhaupt benutzen oder sollen es benutzen? Welche Aufgaben, in welchen Szenarien steckt er da und wie sieht dann auch die Nutzungsumgebung dahinter aus? Und wenn man das für sich mal versucht, auf dem Papier mal klar zu machen, in der ersten Form, da gibt es natürlich später klare Dokumente, die man dann auch pflegen muss und aufbauen muss, aber das hilft einem schon, glaube ich, die richtigen Weichenstellungen zu setzen, um nicht sich im Happy Engineering schnell zu verrennen.
Okay. Wenn man nochmal in die Produktion reinguckt, bei dir, Tobias, und wir hatten im Vorgespräch nochmal ein bisschen drüber gesprochen, und was ich super spannend fand, und das ist ja auch, glaube ich, in der Medizintechnikbranche nicht unbedingt gang und gäbe, würde ich jetzt mal behaupten, dass du auch mit Teams sprichst, die in kleineren Mengen produzieren wollen. Das ist ja immer so ein Thema, haben wir auch schon öfters im Podcast gehabt, so, wo finde ich jemand, der kleine Mengen, Prototypen, kannst du da vielleicht nochmal kurz einen Einblick geben, wie das bei dir abläuft und was da so ein bisschen deine Parameter sind?
Genau. Also grundsätzlich sind kleine Mengen, egal was, immer schwierig. Ich habe mich aber spezialisiert auf kleine Mengen, weil in Deutschland gibt es einige Silikonhersteller, die eben alles mal mit 500.000 aufwärts an Serienzahl im Jahr. In den Markt wollte ich gar nicht, weil da habe ich das Know-how nicht gehabt am Anfang. Ich habe jetzt natürlich in den 11 Jahren viel Know-how angearbeitet oder mir ereignet. Und jetzt habe ich eben versucht, meinen Aufbau, Werkzeugaufbau so einfach wie möglich zu realisieren. Das heißt, die Werkzeugkosten sind bei mir eben, also im Normalfall im Spritzgieß-Serienwerkzeug fängt ein Serienwerkzeug bei 50.000 an, wird ganz schnell sechsstellig und auch mal ganz schnell über 200.000-300.000 Euro. Und ich habe eben versucht, bei mir das anders zu realisieren, und habe jetzt inzwischen einen Werkzeugbau gefunden, der mich da auch unterstützt für die Serienwerkzeuge, um eben ein Serienwerkzeug im Silikonbereich auch schon für so circa 30.000 bis 40.000 Euro, wenn es wirklich in die größeren Stückzahlen geht bei mir, zu realisieren. Aber ich kann auch Werkzeuge realisieren für weit unter 10.000 Euro. Aber das geht eben nur, wenn man umdenkt, wenn man alles anders macht. Und natürlich sind die Stückkosten dafür höher. Das ist ganz klar. Wir haben eben viel Handentformung. Das heißt, bei mir steht immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vor der Maschine, muss die Teile von Hand entnehmen. Macht bei Silikon nicht so ganz viel Spaß. Die haben dann 160 bis 180 Grad. Da braucht man schon entweder gute Handschuhe oder irgendwann mal nimmer so gutes Fingerspitzengefühl. Genau. Aber das, da muss man sich einfach spezialisieren. Das gibt es aber in Deutschland sehr wenige, die das so realisieren, in der Art, wie ich das realisiere, auf jeden Fall. Und es gibt es mit Sicherheit in anderen Bereichen, in anderen Kunststoffarten genauso. Also da wird es mit Sicherheit ähnlich sein, dass nur wenige gibt, die das wirklich in Deutschland auch produzieren, in den kleinen Mengen.
Okay. Markus, wenn man jetzt bei dir rüberschaut, wie läuft da so der Prozess ab? Also so bei Tobias haben wir jetzt gehört, so ein bisschen, ne, wann die Teams kommen können, welche Stückzahlen, auch welche Kosten. Wie muss man sich bei euch so diesen Weg vorstellen? Ein Team kommt auf euch zu. Mhm. Wie ist dann so dieser praktische Ablauf? Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, verstehe. Also es ist sehr unterschiedlich, je nachdem auch welches Produkt auch so ein bisschen ist. Aber es geht am Anfang auch so ein bisschen, dass wir feststellen, ich sag mal ganz klar, so ein bisschen die Analyse betreiben, was wurde schon gemacht, um das Thema Usability Engineering für das Produkt voranzutreiben und wo sind so ein bisschen die Blindspots und die Löcher, die noch gefüllt werden müssen, gerade wenn man sich schon in der laufenden Entwicklung bewegt. Und wenn man vielleicht noch ganz früh da ist, auch vielleicht helfen zu unterstützen, zu festzustellen, wie genau muss man in diesen Prozess, der über diese Norm vorgeschrieben ist, denn auch auf sein Produkt und seine Anforderungen auch wirklich gezielt anpassen, dass man vielleicht nicht immer alles in jeglichem Umfang machen muss, sondern wirklich gezielt spezialisiert auf das, was notwendig ist. Und wir versuchen dann da, wo es sinnvoll ist, dann halt auch reale Anwender, repräsentative Nutzer mit einzubeziehen. Das können Ärzte sein, Chirurgen, das können Krankenschwestern sein, das können aber auch Leinennutzer einfach aus dem Alltag sein, ja, die vielleicht Probleme mit Inkontinenz haben und die dann da vielleicht auch über eine gute, clevere Lösung, die da hilft, ihr Leiden so ein bisschen zu reduzieren, auch ja, zu entwickeln und dabei zu sein an der Stelle. Und da helfen wir quasi Entwicklern, diesen Match auch zu finden, diesen Kontakt zu den realen Anwendern zu haben, um genau dieses Feedback dann auch in die Produktentwicklung einfließen zu lassen.
Wenn man mal so ein bisschen auf die MDR guckt, die ja immer so drüber schwebt, wir haben jetzt auch das eine oder andere Mal im Podcast oder auch in Gesprächen gehört, also wir jetzt, Peter und ich, dass manche inzwischen auf dem Weg bewusst zuerst nach Amerika wählen, da sich regulieren lassen und dann wieder zurückkommen. Haltet ihr das für einen sinnvollen Weg? Oder jetzt mit der aktuellen Regulierung, wo er sagt, okay, also erstmal hier Fokus, Dachraum, europäischer Markt und dann Amerika, weil was wir dann im zweiten Schritt immer wieder hören, man braucht halt viel Geld, um sich da durchzusetzen. Also so ist zumindest mal die Feedbacks, die immer bei mir ankommen oder bei uns ankommen. Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr damit Berührungspunkte gehabt?
Ich habe leider keine Berührungspunkte in die Richtung.
Okay. Wir haben da schon eine Menge Berührungspunkte. Ja. Es ist nur schwierig, da glaube ich eine Pauschalfrage zu sagen. Okay. Ich würde immer so sehr gleich sagen, es kommt drauf an.
Okay.
Aber wir merken das auch immer wieder, dass das Produkte gezielter erstmal auf den US-amerikanischen Markt quasi abzielen und quasi eher diese FDA, sag ich mal, Submission quasi einreichen, um dann dort quasi das Produkt zuzulassen und dann zu versuchen, das, was dann vermeintlich quasi die etwas spezielleren Anforderungen sind seitens der FDA dann quasi zu überführen in den MDR-Markt. Aber das ist immer, da kann man sich schwierig auf eine Pauschalantwort einlassen, aber es ist vor allem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wie man das Produkt auch nachher vertreiben möchte und welche Zielmärkte auch für einen relevant sind, kurzfristig, aber vielleicht auch mittelfristig.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückgeht zum MedTech Live, zum Ökosystem, die Jessica hat im Vorfeld euch beide so als Impuls, sage ich mal, vorgeschlagen, weil ihr habt jeder so eine eigene Geschichte zum MedTech Live, ne, und einen eigenen Bezug dazu. Und vielleicht wollt ihr den jeder nacheinander, vielleicht Markus, fängst du mal an, gerne teilen, so ein bisschen auch deine Story raus, was die MedTech Live dann für dich auch bedeutet hat, was sie auch inhaltlich dir gebracht hat, also die Wertigkeit vielleicht nochmal rausstellen, weil das eine ist dann, was Jessica sagt vorhin oder eingangs, zur Messe, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn jemand wie ihr zwei praktische Erfahrungen habt, dann die teilen könnt und wenn das jetzt auch jemand hört oder hier im Saal, nochmal einfach drüber nachzudenken, okay, MedTech Live, okay, macht Sinn, gucke ich mir mal näher an, schau mir das mal an, weil bringt mich weiter in meiner Entwicklung, in meiner MDR-Zulassung, was auch immer, komme mit den richtigen Experten. Markus, fang vielleicht mal kurz an, die Geschichte mal so ein bisschen darzulegen.
Sehr gerne, ja, also und auch ich bin ja quasi komme aus der Richtung hier, wir aus Stuttgart, ja, habe hier studiert, damals mein Doktor hier gemacht und dann quasi dieses Unternehmen, diese Idee quasi verwirklicht und quasi von der kleinen Zwei-Mann-, Drei-Mann-Firma so ein bisschen Schritt für Schritt weitergemacht. Und die MedTech Live war für mich eigentlich da auch ein wichtiger Begleiter auf dem Weg, einfach diese Vielzahl an Eindrücke mitzukriegen, die man auch so gerade braucht, um sich am Anfang zu orientieren auf der Ebene. Und hat mich jetzt auch dazu verleitet, zu sagen, dieses Jahr möchten wir auch als Aussteller dabei sein. Wir haben das Glück quasi auch auf dem Young Innovators Gemeinschaftsstand quasi auszustellen. Da sind wir auch dieses Jahr und da freuen wir uns auch sehr drauf. Bisher hatte ich immer nur diese schöne Möglichkeit gehabt, über die MedTech Live zu laufen, weil sie halt einem den Raum bietet. Einerseits, man hat eine Vielzahl, man hat viele Anbieter oder viele Aussteller in verschiedensten Bereichen, aber man schafft es trotzdem, sag ich mal, in dem Rahmen, wo man auch die Zeit hat, so eine Messe aufzunehmen, auch die wichtigen Kontakte und Gespräche auch zu führen an der Stelle. Und deshalb hat mir das hier gerade auch mit der Nähe zu Stuttgart immer sehr geholfen.
Tobias, ich kenne deine Geschichte, ja, genau. Ich finde sie auch genauso wie bei Markus bemerkenswert, ne, aus Stuttgart raus, genau. Kein Automobilzuliefererunternehmen, sondern Medizintechnik.
Genau.
Ja, genau, und jetzt teilt genau. Du mal bitte uns.
Also bei mir war der erste Kontakt war bei mir, ich muss mal zurück überlegen, also schon viele Jahre her. Es muss gewesen sein, ich meine 2015, vermutlich Anfang 2016, wann war es? 15 oder 16? Da muss es gewesen sein. Also bei mir war es die wirtschaftliche Lage katastrophal. Mein Anfang war komplett schwierig. Ich habe 700.000 Euro investiert in mein Unternehmen und habe dann mir ist alles passiert, was nicht passieren sollte. Von gefälschte Bilanz von der Firma, die ich übernommen habe, über falsche Wartungspläne, keine Mitarbeiter mehr. Ehemaliger Inhaber übernommen, der hat dann nur noch Fehler gemacht, weil er, keine Ahnung, Absicht oder nicht, sei dahingestellt. Auf jeden Fall habe ich alles verloren, alle Aufträge verloren, alle Kunden verloren, Regresskosten und so weiter. Und habe aber parallel dann die Möglichkeit gehabt, Menstruationsprodukte herzustellen über ein Projekt und habe dann nach Material gesucht, da war das erste Mal, auf was muss ich achten und so weiter, was für Medizin darf ich nehmen und habe dann eben mit einem Silikonhersteller ausgemacht, welches Material, der hat mich da beraten, habe dann das Material verwendet und die haben Musterteile gebraucht auf der MedTech. Habe die dann vorbeigebracht, weil die eigentlich aus Hamburg sind, ich hier aus dem Großraum Stuttgart und dann bin ich vorbei, habe die Teile abgegeben, bin dann einmal über die Messe gelaufen, kam dann eine ganze Weile später wieder zurück. Meine Ansprechpartner waren im Gespräch. Ich habe dann mit den Kollegen mich unterhalten. Solange wollte mich noch verabschieden, da man sich sonst persönlich eben eigentlich nie gesehen hat, sondern nur am Telefon. Und Dann hat da einer gesagt, ja, Sie machen noch Silikonteile. Der Mann hier, der hier kommt, der braucht unbedingt Silikonteile. Wie sieht es denn aus? Dann habe ich gesagt, ich kann ihm mal sagen, was ich so mache. Schauen wir mal, ob ich ihm helfen kann. Bin mit ihm ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, ja, er gibt eventuell den Auftrag zu mir und so weiter. Und dann sind wir irgendwann tiefer ins Gespräch gekommen und dann hat er irgendwann gesagt, ja, wie läuft denn das Unternehmen? Dann habe ich gesagt, naja, könnte besser laufen. Habe jetzt erst einen Kredit bekommen von der Bank für 20% mit Risikozuschlag und so weiter, aber ich möchte einfach weitermachen. Und dann habe ich gesagt, wie 20%? Ja, wie viel Geld brauchen Sie denn? Und ich sagte, ja, so 50.000 wären schon schön, aber keine Ahnung woher. Dann hat er gesagt, wissen Sie was, wir telefonieren morgen. Er ist dann gegangen, am nächsten Tag haben wir telefoniert, wie abgemacht. Und circa zwei Wochen später hatte ich, ohne bis dahin einen Vertrag zu unterschreiben, das Geld auf dem Konto gehabt. So mein erster Kontakt, das natürlich wird nicht jedem so gehen, der auf die Medtech geht.
Den Satz schneiden wir
aber, jetzt. Aber so hab ich's erlebt, habe dann aber lange einfach überlegt, macht es für mich Sinn, überhaupt auf der Messe auszustellen und hatte dann auf der Fakuma vor 2 Jahren, ja. Dann nochmal Kontakt mit der Jessica und dann ging es eben darum, ja, da gibt es so eine Young Innovators, ich bin dann gerade noch in meinem 10. Jahr noch reingerutscht und war dann da auf dem Stand und habe erstmal vorher gedacht, ja, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und zwar dann echt, also ich meine 60 oder 70 Kontakte gehabt mit meinem Mini-Stand, habe ab dem zweiten Tag noch jemanden mitgenommen, weil mir es einfach zu viel wurde, alleine. Und hatte davon, ich würde jetzt mal sagen, waren ja nicht alles Medizin, ja nicht nur Medizintechnik-Kunden, die da gekommen sind, aber sind waren jetzt bei 3 Projekten, mit 3 Neukunden habe ich auf jeden Fall jetzt schon ein paar Musterteile gemacht. Und von dem her hat sich's auf jeden Fall auch als Aussteller gelohnt. Genau, auf dem Young Innovators Stand war natürlich super und bin jetzt dieses Jahr auch wieder als Aussteller dabei.
Mit dem Stand. Eine Geschichte, die man nicht toppen kann.
Ja, aber ja, so hat jeder seine eigenen Geschichten. Und Jessica, du darfst jetzt das Ganze kurz abrunden. Wir haben das jetzt ja auch schon mal gehört, dieses Thema Young Innovators. Vielleicht da auch nochmal, wer es noch nicht gesehen hat, kannst du nochmal ganz kurz so einen Blick drauf werfen, weil wir waren ja, Peter und ich, vor 2 Jahren auch da. 24 haben das ja gesehen, aber wie die Messe aufgebaut ist und wo vielleicht auch die Unterschiede sind, weil es gibt im Startup-Bereich auch, glaube ich, 2 Bereiche, wenn es die noch gibt.
Ja, genau. Also wir haben diesen Gemeinschaftsstand, der ist gefördert vom BMWK. Das heißt, der ist leider nur für deutsche Unternehmen. Und wie vorhin auch schon kurz angeteasert, geht es da um Startups, die maximal 10 Jahre alt sind, weniger als 50 Mitarbeiter haben und weniger als 10 Millionen Euro Umsatz im Jahr, dann gelten die bei uns als Startups und sind damit förderberechtigt. Es gibt da 1, 2 Anträge, die man stellen muss und dann gibt es da auch noch die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, wie groß man den Stand haben möchte. Aber im Grunde ist es ein Rundum-Sorglos-Paket. Also das richtet sich jetzt nicht nur an frühphasige Unternehmen, sondern eben auch an junge Unternehmen, die da noch so ein Stück weit Unterstützung brauchen. Und das ist eben ein tolles Angebot, weil ihr nicht nur die Standfläche quasi bei uns bucht, sondern da ist dann der Standbau schon dabei, ein Catering, da ist auch jederzeit eine Hostess da, falls man doch mal irgendwie einen Termin hat, sich zurückziehen möchte. Es gibt eine Catering-Area, wo man auch Kunden einladen kann, wenn man jetzt zu zweit ist, vielleicht sich auch mal zurückziehen kann zu einem Gespräch. Der Stand hat auch eine, ich sage jetzt mal, Größe, also man hat auch eine Sichtbarkeit wirklich, man geht nicht mit seinem kleinen Stand irgendwo in der Ecke unter und das Coole ist, wir haben ja die Medtech Live in einer Halle konzipiert, ungefähr 400 Aussteller und da ist es wirklich ein toller Anknüpfungspunkt, dass man sagt, hier, die Startup-Fläche ist relativ in der Mitte der Halle, das heißt, da ist auf jeden Fall immer was los, wie gesagt, ist relativ groß, es ist gut sichtbar und wir haben nicht nur die Standfläche vor Ort, sondern wir haben dann auch noch unsere Website, wo wir 2 Content-Beiträge auch mit dabei haben, also dass die Startups da auch digital Sichtbarkeit haben. Und also, ich finde es ein tolles Paket. Und wenn es da Rückfragen gibt, ja, dann jederzeit gerne.
Genau, heute hier direkt bei dir. Ansonsten packen wir das in die Shownotes vom Podcast.
Sehr gerne.
Nochmal die Zahlen auch, das waren viele Zahlen, was ja. Man auf jeden Fall als Startup. Genau. So Richtung Ende des Gesprächs. Nochmal eine Frage an euch. an jeden Einzelnen, wir reden ja auch immer generell über das Thema bessere Versorgung, Ausbau der Versorgung. Was braucht es am Ende tatsächlich? Gibt es einen Hebel, um schneller die Versorgung zu verbessern? Oder sagt ihr, es ist ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, so dass wir den medizinischen Standard, den wir haben, halten bzw. ausbauen können, um die Herausforderungen, die in der Zukunft auf uns zukommen und die ja allen bekannt sind, besser bewältigen können und den Standard halten, sodass wir eine gute medizinische Versorgung haben und vielleicht selber davon profitieren, wenn wir etwas älter sind? Markus, ich schaue dich mal an.
Das ist wunderbar.
Nein, das, eiskalt erwischt.
Das ist, ich sehe das als was sehr Wichtiges, weil gerade das Thema, also ich wohne nicht direkt in Stuttgart, sondern etwas auf dem Land und ich muss mir auch darüber Gedanken machen, wo mein Hausarzt ist, mein nächster, der vielleicht in 2 Jahren auch in Rente geht, obwohl er eigentlich schon vor 7 Jahren hätte wahrscheinlich eher in Rente gehen dürfen. Und das sind Punkte, die werden nicht weniger. Ja. Terminfindung bei Fachärzten und Ähnlichem. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man den Arzt nachher auch sieht und er einsieht, sondern auch darum, dass man halt die Versorgung, die Behandlung bekommt. Und damit hängt auch so ein bisschen natürlich zusammen, was braucht man dafür? Diagnostische Verfahren und Ähnliches. Und dass man das halt mehr in die Hände quasi auch bringt, des Patienten nachher auch und das quasi miteinander vereint. Das sehe ich so ein bisschen als den Hebel, um da uns zu unterstützen, dort, wo man halt nicht zwingend mehr vor Ort sein kann oder vor Ort sein muss an der Stelle. Und das wird kommen und damit sollten und wäre ich auch gewillt, mich auseinanderzusetzen an der Stelle.
Tobias?
Ich denke auch im reinen medizinischen Bereich, wenn ich jetzt an meine Arzttermine und so weiter denke, ich habe jetzt, meine Mama ist über 70 und ist jetzt gestürzt. Und allein, wenn ich mir überlege, bis die da irgendwann mal einen Termin hat, MRT, bis dann irgendwas weitergeht, auch jetzt ein Beispiel bei mir im Unternehmen, meine Mitarbeiterin hat einen Schlaganfall, bis da irgendwann mal was passiert, bis sie dann wieder Nachuntersuchung hat, bis das alles, bis ich da irgendwo einen Termin finde, ich glaube, dass das unser großes Problem im Moment ist, dass es einfach zu wenig Fachärzte gibt. Und da ist die Überlegung von meiner Seite aus jetzt ganz spontan, da wäre vielleicht ein Thema mit KI gar nicht schlecht, wenn ich in Anführungszeichen, ich sage es mal ganz plump, ich bin kein Facharzt oder irgendwas, aber wenn ich da ein Gerät hinstelle und das dann über Jahre hinweg füttern kann von einem Facharzt, dass ich dann in ein paar Jahren eventuell eben sagen kann, okay, stellen wir nochmal ein zweites Gerät hin. Das kostet zwar auch sehr viel, aber meine Arbeit wird abgenommen unter Umständen, weil ich eben keinen Facharzt finde. Dann denke ich mal, dann könnte es Sinn machen, aber das ist natürlich erst ganz, ganz, ganz weit weg.
Gut. Letzte Frage an euch beide und Jessica, für dich habe ich eine andere Frage vorbereitet.
Oh, oh.
Nein, in einem Satz. Medizintechnik in der Zukunft, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wie würde den Satz abschließen? Gute Frage. Und Jessica, für dich, dann können die zwei noch nachdenken.
Also, ja.
In einem Satz, warum lohnt es sich, die MedTech Live zu besuchen oder auszustellen?
In einem Satz, Menschen vernetzen und die Zukunft der Medizintechnik gestalten. Ich weiß nicht, ob das ein wirklicher Satz ist, aber ich finde, das ist wirklich das... Ja, wie sagt man?
Das ist der Kernwurf.
Der Unique Selling Point, genau. Eigentlich. Also so ein Netzwerk, sich zum einen persönlich aufzubauen und zum anderen eben auch, es ist ja auch eine Firma, hat ja auch ein Netzwerk, hat ja auch einen Ruf. Und ich glaube, das ist Messe. Wenn Menschen miteinander sprechen, Innovationen austauschen, sich vernetzen, Wissen austauschen. So, und das war jetzt mein Satz, das ist viel zu viel. Also ich hoffe, die Herren sind jetzt soweit.
Tobias und Markus, mehr Zeit gehabt nachzudenken. Habt ihr eine Antwort gefunden?
Ja.
Ja,
hoffentlich patientenorientierter als jetzt.
Sehr gut.
Schön.
Das ist fast mein Satz. Jetzt muss ich fast überlegen, wie ich die umlenken kann an der Stelle. Das war jetzt fies.
Also Markus hat die schwere Rolle, er muss die Story toppen mit dem Investor, mit dem Private Equity.
Das habe ich schon aufgegeben.
Genau. Aber Markus, deine Bitte.
Ich sehe es vor allem als einer der Hoffnungsträger auch für dieses Land hier. Uns voranzuentwickeln und einfach auch weiterhin Spaß zu haben, tolle Produkte zu entwickeln. Und das können wir in der Branche der Medizintechnik machen wie in keiner anderen.
Wunderbares Schlusswort. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank für den Austausch, für die Einblicke aus verschiedenen Blickwinkeln. sage erstmal Danke an der Stelle und wir würden jetzt ins, was du angesprochen hast, ins Networking auch gehen. Und ja, erstmal vielen Dank euch dreien für die tolle Runde. Dankeschön.
Sehr gerne.